Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Landschaftsplanerinnen und Planer wollen die Landschaft gestalten, Teile davon unter Schutz stellen oder Industrierelikte als neue Kulturorte inszenieren. Wenn wir Landschaft gestalten wollen, müssen wir reden, denn Planung ist Überzeugungs- und Bildungsarbeit. So die These von Professor Dr. Olaf Kühne.
Herr Kühne, Sie sind einen weiten Weg aus dem Saarland angereist. Vielleicht können Sie uns etwas zu Ihrem Hintergrund berichten.
Ich bin von Hause aus Geograf und Soziologe, habe an der Universität des Saarlandes Geografie studiert, habe dann in Saarbrücken promoviert in physischer Geografie über Stadtökologie, Stadtklimatologie, habe dann, als ich dann Richtung Praxis abgebogen bin, im Saarland in unterschiedlichen Ministerien gearbeitet, dann nochmal meine Liebe zu einem meiner Nebenfächer wiederentdeckt, nämlich der Soziologie, und in Soziologie promoviert an der Fernuniversität Hagen. Über ein Thema, das wahrscheinlich jetzt intensiver behandelt wird, nämlich über Landschaftssoziologie.
Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen aufdröseln und verschiedene Aspekte rausarbeiten. Das eine, was für uns spannend ist, ist zu erfahren, dass Geografen und Planer und Planerinnen ja ein bisschen anders denken.
Ja, ein wichtiger Unterschied, der, ich glaube, auch in der Logik der jeweiligen Fächer angelegt ist, dass Geografen und auch Soziologen, vielleicht Soziologen noch mehr als Geografen, sehr viel analytischer an die Sache herangehen, während Planer sehr viel normativer die Welt betrachten. Das fällt auch gerade auf bei der Landschaftsforschung, wenn ich beispielsweise Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen oder auch Laien ein Foto zeige, werden völlig unterschiedliche Dinge gesehen. Gerade Experten, insbesondere Planer, haben einen sehr stark fachspezifischen Defizitblick. Das heißt, sie analysieren weniger, wie es zu dieser Entwicklung kommt, sondern benennen sehr stark die aus ihrer fachlichen Sicht vorhandenen Defizite.
Also man versteht sich als Geograf neutral. Auch wenn man analysiert, braucht man ja auch Normen. Man hat ja auch ein Ziel, mit dem man eine Analyse durchführt. Wie schafft man das da, weniger normativ zu schauen?
Ich glaube, das liegt schon in der Logik des Faches. Also natürlich, wir haben implizite Normen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Welche impliziten Normen liegen auch einer Analyse herunter? Nur in der Planung habe ich halt sehr viel stärker die expliziten Normen. Ich habe eben den Gesetzesauftrag. Sind wir wieder bei dem schönen Thema Landschaft. Der Gesetzgeber verzichtet in Deutschland ja darauf zu erklären, was er denn unter Landschaft verstehen möchte. Und das Ganze obliegt dann natürlich einem fachlichen Aushandlungsprozess. Da habe ich natürlich in der Landschaftsplanung häufig ein anderes Verständnis, als zum Beispiel ich in der Raumordnung habe.
Herr Kühne, Sie kommen aus einem anderen Fachgebiet, sind anders fachlich sozialisiert und dadurch benutzen Sie natürlich auch Worte, die Sie aber ganz selbstverständlich innerhalb Ihrer Disziplin benutzen. Wie geht man jetzt in einem interdisziplinären Team um mit diesen unterschiedlichen Worten, die man jeweils anders gelernt hat?
Ich glaube, das ist der erste Schritt, zunächst mal sich klarzumachen im interdisziplinären Kontext, dass ein Wort unterschiedliches heißen kann. Der zweite Schritt ist dann, sich wechselseitig erstmal klarzumachen, was man darunter versteht. Und der dritte Schritt ist dann, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Das gemeinsame Verständnis kann sein, dass etwas ein Wort in einem bestimmten Kontext verwendet oder aber auch immer wieder darauf hinweist, in welchem Zusammenhang man es jetzt eben versteht. Sehr schön ist natürlich das Wort Landschaft, das sehr unterschiedlich verstanden wird, sowohl von Personen ohne eine expertenhafte Ausbildung zu dem Thema, aber auch in unterschiedlichen Disziplinen sehr unterschiedlich verstanden wird. Das heißt, ein solches Wort ist eben offen für sehr, sehr viele unterschiedliche Interpretationen, die dann natürlich auf unterschiedliche fachliche Traditionen zurückgreifen. Und die fachliche Tradition, so etwas zu behandeln, ist in der Philosophie eine andere als in der Soziologie oder der Geografie oder der Landschaftsplanung. Sehr schön ist es dann, wenn man im Planungsprozess, im praktischen Planungs- und Kommunikationsprozess steht und von einer wertvollen Landschaft oder einer wertvollen Fläche spricht und der Naturschützer etwas diametral Entgegengesetztes darunter versteht als ein Landwirt beispielsweise. Ich kann solche Konflikte versuchen zuzuschütten und zu hoffen, dass keiner merkt. Irgendwann poppen sie dann auf im späteren Planungsprozess und dann kann das durchaus zu größeren Kollateralschäden führen. Oder aber ich kann diese Konflikte von Beginn an adressieren und versuchen, eine gemeinsame Regelung, was ich denn darunter verstehe, oder eben auch den Dissens feststellen und eben sagen, was sind meine unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema.
Bleibt es dann dabei, dass man sich im Diskurs miteinander auseinandersetzt?
Konflikte, gerade in der Wissenschaft, führen auch dazu, dass es Fortschritt gibt.
Machen wir es nochmal konkret. Sie haben ja auf der einen Seite sich mit dem Bliesgau beschäftigt, der zum Biosphärenreservat erklärt worden ist. Da waren Sie beim Ministerium und haben diese Unterschutzstellung auch mit betrieben. Eine Kulturlandschaft, eben geprägt von Streuobstwiesen, sanft hügelig. Wie sieht es da aus im Bliesgau?
Der Bliesgau ist eine Muschelkalklandschaft, die seit Jahrtausenden, also seit der römischen Besiedlung, besiedelt ist, teilweise sehr fruchtbare landwirtschaftliche Flächen hat, durch die Reliefiertheit, aber auch aufgrund geologischer Unterschiede an der einen oder anderen Stelle dann doch noch stärker waldbaulich genutzt wird. Bliesgau ist relativ intensiv auch in die Industrialisierung einbezogen worden. Man braucht natürlich auch zur Eisenverhüttung Kalk und insofern wurde der Bliesgau intensiv in diesen Prozess der Industrialisierung einbezogen. Und dann habe ich im Saarland ein Spezifikum im Vergleich zum Ruhrgebiet, dass ich eben die Arbeitskräfte aus der Region rekrutiert habe, weil man brauchte auch nicht so viel im Saarland, so groß waren die Kohlevorkommen jetzt auch nicht. Das heißt, man hat auch schon sehr früh so einen suburbanen Raum geschaffen aus ehemaligen landwirtschaftlichen Siedlungen, Regionen, aus denen dann die Menschen täglich oder wöchentlich zum Arbeitsort in den industriellen Kernraum gependelt sind. Das hat den Bliesgau eben sehr stark überformt, in unterschiedlicher Intensität, auch infolge der Nähe zum schwerindustriellen Verdichtungsraum, dass ich da sehr, sehr viel unterschiedliche, auch bauliche Manifeste habe, von klassischen südwestdeutschen Bauernhaus bis hin zu Arbeiterbauernhäusern. Dann natürlich Realerbteilungsgebiet, sehr kleine Flurstücke. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite natürlich etwas, was das gesamte Saarland betrifft. Eine politische Geschichte, die durch den ständigen Wechsel zwischen Deutschland und Frankreich gekennzeichnet ist, mit einzelnen Phasen der mehr oder minder Eigenständigkeit, was natürlich dann auch so für die soziale Selbstbeschreibungsprozesse sehr wichtig ist. Insbesondere das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung sehr spezifisch ausgeprägt hat.
Jetzt sitzt man im Ministerium, das Ding wird unter Schutz gestellt. Gibt es Ziele? Was will man erhalten und wie will man diese verschiedenen Elemente, an denen man den Befund dieser Landschaft ablesen kann, erhalten oder wie geht man damit um?
So einfach war das nicht und stellt das unter Schutz, weil wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der Bürgerinnen und Bürger völlig zu Recht Einflussnahme einfordern. Und wenn ich mir die Geschichte dieser Gründung dieses Biosphärenreservates anschaue, kann ich unterschiedliche Phasen feststellen. Also es war so bis in die frühen 90er Jahre gab es erste Überlegungen, sehr stark expertenzentriert. Da wurden Gutachten, juristische Gutachten und insbesondere naturwissenschaftliche, faunistische Gutachten, vegetationsgeografische Gutachten etc. angefertigt, ob überhaupt das Arteninventar geeignet ist. Dann gab es eine Zeit, in der man dann versucht hat, das ganze Thema top-down durchzusetzen. Das heißt, das Ministerium hat dann mehr oder minder den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, aber auch den politischen Mandatsträgern erklärt, das würde jetzt Biosphärenreservat, mit einer relativ, ich sag mal, katastrophalen top-down-Kommunikationsstrategie.
Der Begriff Reservat sagt ja schon alles.
Ja, genau. Wurde auch heiß diskutiert. Deshalb spricht heute auch nur jeder von Biosphäre Bliesgau und nicht mehr vom Biosphärenreservat. Aber diese Top-Down-Kommunikation endete dann darin, dass auf einer Bevölkerungsversammlung vom zuständigen Abteilungsleiter die Anwesenden als Hinterwäldler bezeichnet wurde, was natürlich dann zu tumultartigen Reaktionen führte. Das heißt, man hat also aus unterschiedlichen Teilen der Ministerien und später dann auch der Kommunen Menschen zusammengerufen, die dann konsensual versucht haben, da ein Konzept zu entwickeln. Dann mit einer sehr umfangreichen Beteiligung der Bevölkerung, mit Workshops, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit kommunalen Mandatsträgern. Ich glaube, wir waren in jedem Gemeinderat mindestens zweimal in Ortsräten etc., haben Workshops mit Vereinen gemacht, um dann auch auszuloten, welche Hoffnung, welche Gefahren sehen die Menschen vor Ort. Und Ergebnis war, wir hatten zum Schluss nicht eine Bürgerinitiative gegen das Projekt und einen sehr weiten gesellschaftlichen Konsens. Es gab noch ein paar Probleme und Fragen, die die Jagd betreffen. Die wurden dann auch final dann geregelt. Aber insgesamt hat sich dann dieses Verfahren, sehr intensiv mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten, durchaus bewährt.
Das hat sich ja auch herausgestellt, wenn man bedenkt, die frühen Konflikte um Nationalparke, wo es ja noch mehr um Naturschutz geht als im Biosphärenreservat. Auch da hat man in Rheinland-Pfalz mit runden Tischen, mit dem Einbeziehen der Bevölkerung eigentlich Konzepte entwickelt, so dass jetzt sowohl die Entwicklung der Landschaft als auch natürlich die Belange der Bevölkerung dort ernst genommen werden. Aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auch Fachmann für diese biologischen und naturschutzrechtlichen Dinge, wurde das Konzept weichgespült oder kann man sagen, der runde Tisch hat dazu geführt, dass alle Belange in guter Art und Weise zusammengeführt worden sind und nicht einzelne Belange auf Kosten von anderen durchgesetzt worden sind?
Also ich denke, man muss sich einfach davon verabschieden, dass eine Seite versucht, Maximalforderungen durchzusetzen. Das gilt für den Naturschutz, das gilt auch für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft. Es gilt aber auch für denjenigen, der den Anspruch hat, er zieht in suburbanen Raum und möchte dann im Prinzip die Umgebung als Park gestaltet haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig und das war auch so ein wesentlicher Aspekt dieses Prozesses, dass wir zunächst einmal uns wechselseitig klar gemacht haben, erstens, wie tickt die andere Seite? Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, das Verständnis zu entwickeln, mit welchen Restriktionen ist die andere Seite, mit der man da am Tisch sitzt, überhaupt verbunden? Und das ist natürlich bei der Landwirtschaft eine ganz andere und sehr existenzielle Frage. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch naturschutzfachlich bestimmte Rahmenbedingungen, die ich nicht verlassen kann. Wie eine Kernzone in einem Biosphärenreservat auszusehen hat, ist etwas, was relativ genau definiert ist. Bei der Pflegezone habe ich einen weiteren Interpretationsspielraum, den ich dann auch nutzen kann. Zentral ist allerdings, dass sich jeder, der am Tisch sitzt, erstmal klar macht, wo sind die Grenzen, bis wohin kann jemand gehen, wo habe ich zunächst einmal klar auszuloten, wo sind rote Linien. Wo sind Dinge, die ich verhandeln kann? Wo habe ich Spielräume? In welche Richtung habe ich Spielräume? Vielleicht finde ich auch noch, wenn ich Spielräume definiert habe, noch in eine dritte Richtung einen Spielraum. Aber es ist sehr, sehr wichtig, ein Verständnis zu entwickeln, wo welche Eigenlogiken ein Repräsentant, jetzt mache ich es ganz soziologisch, ein Repräsentant eines anderen Systems hat. Und das ist natürlich beim Landwirt eine andere Frage als bei einem Bürger, bei einer Bürgerin. Aber auch da habe ich hochgradig differenzierte unterschiedliche Interessen. Wichtig ist, dass ich versuche, die sogenannte Hidden Agenda oder wir nennen es gerne dann in der aktuellen Forschung maskierende Argumente zu benennen und soweit ein Vertrauen miteinander aufzubauen, dass man grundsätzlich, auch wenn man möglicherweise das ein oder andere Ziel des anderen nicht teilen kann, aber man einander soweit vertrauen kann, dass jeder bemüht ist, eine gemeinsame Regelung zu finden. Wenn ich mir so die politikwissenschaftliche Literatur zu Partizipation anschaue, wird dort sehr häufig festgestellt, dass eben nicht gerade die progressiven Lösungen diejenigen sind, die dann aus Partizipationsprozessen herauskommen. Wenn ich innovative, progressive Lösungen mit Bürgerbeteiligung haben möchte, und das ist das Schöne, kann ich es eben dann nicht mehr einfach top-down organisieren, wie ich es möglicherweise machen würde, wenn ich keine Partizipation habe, sondern ich muss Überzeugungsarbeit leisten. Ich muss eben zeigen, dass die progressiven Lösungen möglicherweise auch die zukunftsfesteren sind.
Das heißt, ich brauche eigentlich auch neues Selbstverständnis der Fachleute. Auf der einen Seite haben wir klar rauskristallisiert, das Ziel von Studium, Lehre und Forschung ist es, neue Bilder auch zu finden, sich klar zu werden über die eigenen Bilder, in denen man drinsteckt, Innovationen als Praktiker zu liefern, gleichzeitig aber in den Dialog mit denjenigen zu treten, die vielleicht da noch nicht so weit gekommen sind oder noch in den alten Kontexten verhaftet sind. Und diese neue Form des Experten muss also ein sehr dialogbegabter Experte sein.
Wir leben ja in einer Wissensgesellschaft und das fußt natürlich auch in den Zeiten der 60er Jahre, als wir hingingen zu einer, ja, im Prinzip Wissensgesellschaft, Bildungsexpansion ist ja so ein ganz wichtiges Stichwort in Deutschland, eben im Zusammenhang mit der sozialliberalen Koalition, Stichwort Bildung als Bürgerrecht zu begreifen. Die Folge, dass Menschen auch durchaus in der Lage sind, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Das Problem, was ich sehe, weil wir auch sehr viel über Akzeptanz forschen und über Planungsprozesse, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger sich eigentlich auch nicht ganz klar sind in diesen Planungsprozessen, ob sie nun die französische Sprache differenziert da sehr schön zwischen Bourgeois und Citoyen, also Staatsbürger, der dem Allgemeinwohl verpflichtet ist, oder Bourgeois als Bürger, der für sein persönliches Wohl ficht, jetzt in Planungsprozessen integriert ist. Das heißt, diese Verantwortung, die ein Planer, eine Planerin hat, zu moderieren, Planungsprozesse zu moderieren, auch die eigene Stellung in der Gesellschaft zu hinterfragen, sollte allerdings auch derjenige auf der anderen Seite tun, der eben als Bürgerin, als Bürger in Planungsprozessen beteiligt ist. Das heißt letztlich, Planung ist wie vieles in unserer Gesellschaft eigentlich zunehmend eine Frage der Bildung. Das heißt, Planung ist Bildungsarbeit. Und diese Bildung erfolgt nicht unidirektional, der kluge Planer unterrichtet den dummen Bürger, sondern es ist auch eine wechselseitige Bildung. Ich glaube, das ist ein zentraler Aspekt, den wir künftigen Planerinnen und Planern, aber auch Geografen mit auf den Weg gehen müssen, dass ein Hochschulstudium natürlich eine Qualifikation ist, Türen öffnet, aber eben nicht zu einer, ich sag mal, wenn auch nur in bestimmten Kontexten verankerten Allwissenheit führt, sondern dass man in diesen Planungskontexten sehr viel lernt und sich sehr intensiv bilden und weiterbilden muss, weil man ansonsten auch ja die gesetzlich fixierten Ziele heute nicht mehr erfüllen kann. Es ist also nicht nur eine Frage des zivilisatorischen Fortschritts, sondern einfach schlicht der Praktikabilität. Ohne eine fundierte, auf Dialog setzende Beteiligung von Nicht-Experten, wobei man auch diese Dichotomie heute hinterfragen kann, einfach heute kaum noch ein Planungsprozess durchsetzbar ist.
Wir haben eben über den Bliesgau gesprochen. Vielleicht schauen wir mal in die Stadt. Das Ruhrgebiet war ja in den 90er Jahren auch wie ein großes Labor. Man hat dort diese Umdeutungs-, Umwertungsprozesse richtig organisiert. Karl Ganser ist einer der Protagonisten dieser Regionalentwicklungsstrategie. Die kommen ja aus Saarbrücken. Das ist ein altindustrialisiertes Stadtgebiet.
Als Planer habe ich ja noch den Anspruch, den physischen Raum zu verändern. Ansonsten würde sich ja auch die Zunft abschaffen. Als Planer möchte ich den Prozess dadurch begleiten, dass ich diese Objekte dann auch in irgendeinen neuen Kontext setze, sie inszeniere, Zugänglichkeiten erschließe, möglicherweise noch andere Objekte im Sinne von Landart hinzufüge, wie wir das ja im Ruhrgebiet auf etlichen Halden kennen. Ich kann im Prinzip diese Altindustrielandschaft auch aus anderen Perspektiven deuten. Also ich kann natürlich der Meinung sein, erstens, ich lehne sämtliche Industrialisierung ab, was ja so klassisch Essentialisten tun, weil die wertvolle Landschaft für einen Essentialisten ist die Landschaft, die sich über Jahrhunderte, wenn nicht gar über Jahrtausende durch wechselseitige Beeinflussung von Kultur und Natur entwickelt hat. Und da ist natürlich so etwas, was global passiert, wie Industrialisierung, etwas, was stört. Da sind wir bei einer Grundlage, die wir gerade in der Landschaftsplanung sehr häufig haben, also die idealisierte Landschaft von Beginn der Industrialisierung Es wird dann gerne noch mit Bedeutung aufgeladen, weil da die Artenvielfalt am höchsten sei. Das Schöne am Essentialismus ist, und deshalb ist er in der Planung auch sehr weit verbreitet und populär, ich kriege eindeutige Normen geliefert. Wenn ich davon ausgehe, eine Landschaft, ein physischer Raum, entsteht durch diese wechselseitige Prägung und diese soll auch so erhalten bleiben, kriege ich eindeutige Handlungsnormen, dass ich meinen Raum in diese Richtung zurückentwickeln soll.
Ich bekomme so eine Art Schauer oder so einen erhabenen Schrecken, wenn ich so eine Industrieruine sehe, mich da drin bewege, aber heute eben eine Oper da drin höre oder ein Ballett aufgeführt wird. Es hat für mich keinen Schrecken mehr, aber die Arbeitsverhältnisse haben sich auch verändert. Es gibt viel sauberere Arbeit, aber einige haben natürlich auch gar keine Arbeit mehr.
Ja, ich glaube, es hat auch mit der Distanz zu tun. Also ich sag mal, da sind wir wieder so klassisch bei Kant und Ästhetik. Ja, dieses interesselose Wohlgefallen, auch meinetwegen noch, Sie sprechen jetzt die Erhabenheitsästhetik an, wo ich natürlich persönlich noch stärker involviert bin, als wenn ich so irgendwie das niedliche, kleine, schöne betrachte. Aber ich brauche natürlich auch eine gewisse Distanz. Also wenn ich in einem Stahlwerk gearbeitet habe oder da jetzt die Tage die letzte Kohlegrube im Ruhrgebiet schließt mit Prosper Haniel in Bottrop, wenn ich dort unter Einsatz meines Lebens geschuftet habe, habe ich natürlich nicht die Distanz, das Ganze zu ästhetisieren. Das erfolgt ja dann mindestens mal eine Generation später. Insofern haben wir das ja auch bei anderen physischen Objekten, dass sie zunächst einmal eine Durststrecke der Ablehnung durchleiden müssen, insbesondere von einer Generation, die eben damit eher Negatives verbindet. Also das kennen wir, kann ja nicht erwarten, dass jemand, der früher im Bergbau gearbeitet hat, und jetzt gehe ich mal wieder ans Beispiel des Saarlandes, die alte Bergwerksdirektion, die preußische Bergwerksdirektion in Saarbrücken sieht, in die jetzt eine Shopping-Mall beherbergt, vor Begeisterung niederkniet. Sondern natürlich hat das eine andere symbolische Aufladung. Aber wir leben, das wissen wir auch alle, in einer Zeit, in der Symbolpolitik eine ganz zentrale Rolle spielt. Und da hat natürlich so eine schwerindustrielle Vergangenheit eine sehr starke, ja, auch identitätsbildende Funktion. Nicht mehr, weil man selbst dort gearbeitet hat, vielleicht auch nicht die Vater- und Generation, sondern die Großelterngeneration, die eben eine bestimmte Sozialdeutung jetzt wieder sozialwissenschaftlich zu formulieren, konsensual zu validieren. Man kann sich dahinter versammeln.
Springen wir auf eine andere Planungsebene. Das ist ja Teil unserer Professionalität, auch der Geografen, dass wir erkennen, dass es politische Entscheidungen auf verschiedenen Planungsebenen, aber eben auch Politikebenen gibt. Der lokale Kontext ist für uns überblickbar. Aber die Region ist dann weiter gefasst, die Probleme sind abstrakter. Wie können wir das fassen, dass es auch für jeder Mann und jede Frau irgendwo verständlich ist und einsehbar ist, dass Regionalentwicklung wichtig ist?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich für jeder Mann und jeder Frau es einsehbar machen müssen. Also im abstrakten Sinne auf jeden Fall, klar. Aber ich sag mal, für viele Menschen ist es konkret auch relativ gleichgültig, weil sich die sozialen Rahmenbedingungen auch geändert haben. Und ein wichtiges Muster ist eben eine sehr starke Mobilität. Etwas, was wir ja auch finden, nicht nur sozial gedacht, sondern eben auch räumlich. Und wenn ich mir anschaue, dass sehr viele die klassische moderne Berufsbiografie heute zum Auslaufmodell wird, das heißt, ich werde nicht mehr an einem Ort geboren, gehe dort zur Schule, lerne dort einen Beruf, arbeite das gesamte Erwerbsleben bei einem Arbeitgeber, gehe dort in Pension und werde dann auf dem dortigen Friedhof beerdigt. Ein Leben, das mein Großvater oder mein Urgroßvater geführt hat, dass die Form des Zusammenlebens eben nicht mehr das suburbane Einfamilienhaus ist, wo der Ernährer, teilweise auch die Ernährerin, dann in die Stadt pendelt, täglich mit dem Auto, um dort zu arbeiten, dass sich diese Strukturen immer mehr auflösen. Insofern leben die Menschen sehr häufig lokal und überregional. Viele Menschen, die auf Zeit irgendwo leben, von Wochen, Monaten oder auch wenigen Jahren, die haben auch wenig Interesse zunächst einmal an der Region, an der Entwicklung der Region, höchstens Kognitives. Aber sie sind eben dort daran interessiert, möglicherweise günstig wohnen zu können, dass die Infrastruktur für das eigene Leben stimmt. Wir müssen einfach uns klar werden, dass dieser Anspruch, den wir vielfach in der Politik, auch vielfach in der Planung haben, eben alle mitnehmen zu wollen, auch häufig daran scheitert, an der Definition, wer ist denn der Alle? Aber auch diese Menschen sind natürlich Steuerzahler wie jeder andere und sind somit auch in dem Verantwortungsbereich der regionalen Planung. Und das sind so Fragen, die wir uns insgesamt natürlich in partizipativen Verfahren stellen müssen, wie wir die, Rainer Paris nennt die immer so schön, Mindermächtigen in die Planung mit einbeziehen.
Aber die global jettende Elite ist ja jetzt nicht mindermächtig, sondern kann ja Politik sehr stark mit ihren Interessen auch beeinflussen. Ist es nicht, ich sehe das ein, dass man natürlich eine gute Infrastruktur braucht, aber wir können natürlich nicht Regionen so anlegen, dass man möglichst schnell wegkommt.
Also es ist ja nicht nur die global jettende Elite. Wir haben ja sehr viele Gastarbeiter aus Ostmitteleuropa und Osteuropa, die bei uns zeitweise arbeiten, ob in der Landwirtschaft oder natürlich auch in der Produktion, im Handwerk etc., die eben auch sogar international pendeln. Dass wir immer stärker mobil werden, ist ein Punkt, den wir auch in der Planung reflektieren müssen. Nichtsdestotrotz, wir müssen uns natürlich auch fragen, wie wir diese Menschen in Planungsprozesse mit einbringen können, weil auch für solche Menschen haben wir eben Verantwortung, nicht eben nur für die global sich artikulierende Elite oder den pensionierten Gymnasiallehrer oder den frühpensionierten Ingenieur einer Metallgussfirma, die sich gerne in Planungsprozessen gerne auch kritisch einbringen. Ich denke, da brauchen wir einfach neue Verfahren, auch der Partizipation, wie wir die Menschen, wie wir die Bedürfnisse von Menschen unterschiedlichster Verweildauer in einer Region auch nicht nur abgreifen, sondern eben auch ernst nehmen.
Wir haben uns gewöhnt daran, für Großstädte eine ganz vielfältige Gesellschaft zu denken und dass das natürlich im ländlichen Raum, wie Sie gezeigt haben, ganz genau dasselbe ist und dass wir uns sehr stark darum bemühen müssen, zu schauen, welche unterschiedlichen Gruppen, Interessen eben da vorhanden sind, um die erstmal zu erkennen.
Das ist ja auch so ein Ergebnis unserer Forschung. Wir neigen immer noch auch in der Planung, auch in der Politik gerne die moderne Dichotomie anzusprechen, also Unterschied Stadt und Land. Wenn wir seit 50 Jahren Stadt-Land-Kontinua diskutieren, denke ich, dass wir eigentlich sehr viel stärker in Hybriditäten denken müssen. Also Stadt und Land sind eher, ich sag mal, ideale Konstrukte, als das dann im sozialen Raum oder im physischen Raum anfinden. Ja, sehr viele Elemente. Wir haben es mal als Soziologe gesprochen, in städtischen Räumen, die eigentlich eher klassisch dem ländlichen Raum zugeordnet werden. Also diese klassische Trennung, die diskutiert wurde zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert heranzieht, dass man eben verortet im ländlichen Raum persönliche Kontakte in der Stadt, eben diese unpersönlichen, rollenhaften Kontakte. Aber ich eben heute auch diese ganzen Phänomene des urbanen Gärtnerns habe, Nachbarschaftsfeste, Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften, all das ist ja nicht das, was ich klassisch mit städtischem Raum verbinde, nämlich eine unpersönliche, rollenhafte Beziehung, sondern eben auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Auf der anderen Seite habe ich eben auch nicht mehr in ländlichen Räumen diese allumfassende Dorfgemeinschaft, in die ich hineingeboren werde und mein Leben lang darin verbringen darf oder muss oder je nachdem, wie man es betrachtet und an sie gekettet bin quasi und mein persönliches Schicksal von meiner Stellung in der Dorfgemeinschaft abhängt, sondern da habe ich eben auch sehr viel zugezogene Menschen, die aus anderen Motiven eben in der ländlichen Siedlung leben, die eben auch nicht mehr geprägt ist, ebenso wenig wie es die Industriekolonie des Ruhrgebiets der 1950er Jahre noch gibt, gibt es eben auch nicht mehr das Dorf, in der alle vom primären Wirtschaftssektor leben, zumindest mal nicht in Deutschland. Das heißt, auch da habe ich eine Diversifizierung von Ansprüchen, ich habe eine Diversifizierung von Interessen, von Lebensstilen, natürlich nicht so umfangreich wie im urbanen oder gerade im metropolitanen Raum. Aber ich habe eben auch diese gesellschaftlichen, städtischen Einflüsse. Das heißt, im Prinzip wird der Raum mosaikartig differenziert nach Lebensstilgemeinschaften, nach auch sozialen Bezügen, weil wir haben unsere sozialen Bezüge immer weniger im Nahraum, sondern sind sehr stark überregional aufgrund der von Mobilitäten vernetzt. Das heißt auch, leben auch sehr viel im virtuellen Raum. Diese klaren Strukturen, was ist eine Region, wie soll sie sich entwickeln, scheitert sehr häufig an der Frage, was ist überhaupt die Region, die ich entwickeln möchte. Das heißt, ich komme im Prinzip zu unterschiedlichen Abgrenzungen, zu unterschiedlichen Fragen und dann bin ich wieder beim ganz zentralen Thema. Unterschiedliches Denken, pragmatisch oder eben institutionell, also klassischerweise wenn ich es mal flapsig ausdrücken darf, Politik oder Planung funktioniert ja gerne so. Eine administrative Ebene oder eine administrative Einheit sucht sich ihr Problem. Die Frage ist, ob es nicht manchmal cleverer wäre, umgekehrt zu fragen, wird natürlich auch gemacht. Welche Herausforderungen habe ich und wie ist die passende, durchaus variable, territoriale Einheit, um mit diesen Herausforderungen umzugehen?
Herr Kühne, ganz herzlichen Dank für den weiten Weg, den Sie gekommen sind. Herzlichen Dank.
Debatten um Rabatten.
In jedem Kopf steckt eine andere Landschaft. Geografen und Soziologen beobachten, wer wie über Landschaft und ihre Zukunft spricht. Neue Lebensweisen, Konflikte und Gesprächsrunden formen immer mehr unsere Vorstellungen von Landschaft. Sie hörten ein Gespräch von Professor Dr. Olaf Kühne und Bettina Oppermann.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte. Musik.